Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Florian Felix Wey.
Hallo und guten Tag. Am ersten Samstag im Juni, einmal im Monat, treffen wir uns in wechselnder Besetzung in der Lesart und besprechen, was wir neben der Arbeit gerade lesen. Also nicht die berufliche Pflichtlektüre, sondern was uns begeistert hat oder beschäftigt oder zumindest zum Nachdenken gebracht hat oder vielleicht auch Angst genommen hat. Da rede ich möglicherweise schon von meinem Titel. Ich weiß nicht, was die beiden anderen im Studio heute dabei haben. Sie wissen es nicht von mir. Es sind Maike Albart und Catherine Newmark. Hallo.
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 Maike Albart, Literaturkritikerin, Moderatorin im Büchermarkt, Sachbuchautorin, Italien-Spezialistin und Catherine Newmark, Redakteurin und Moderatorin unserer Philosophiesendung Sein und Streit und zuständig auch fürs allgemeine Sachbuch. Und damit Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen verorten können, unsere Neigung, gehen wir mal ganz weit zurück in die Vergangenheit, kramen in unseren Erinnerungen. Was war denn, tricky Frage, das erste fremdsprachige Buch, das ihr in der Originalsprache gelesen und verstanden habt? Maike.
Bei mir war es auf jeden Fall etwas Englisches. Ich glaube tatsächlich Patricia Highsmith, Ripley, diese Serie, die hat mich begeistert. Ich hatte immer große Sympathien für Kriminalromane und Patricia Highsmith ist ja eine ganz abgründige Krimi-Autorin. Das hat mich dann so angesteckt, dass ich unbedingt immer weiterlesen wollte. Und ich habe ganz intensive Leseerlebnisse dieser Reihen von Patricia Highsmith. Lösegeld für einen Hund, Dog's Ransom. Ich kann sogar noch die englischen Titel, das war auch so eine Lektüre. Also da habe ich mich hineinbegeben, voller Begeisterung. Und habe das eigentlich auch nie wieder aufgehört. Also Highsmith habe ich auch noch die Tagebücher vor ein paar Jahren gelesen.
Catherine. Englisch zählt nicht, oder? Du bist zweisprachig aufgewachsen.
Ja, genau. Und ich hatte Gott sei Dank jetzt also diese Minute Zeit, wo Maike geantwortet hat, um in meinem Gedächtnisdatenbank zu kramen. Ich habe wahrscheinlich tatsächlich schon als Kind auch Englisch gelesen, einfach weil wir es gesprochen haben zu Hause. Ich würde denken, dass es in Argentinien gewesen sein muss, weil ich bin mit 16 für einen Schüleraustausch nach Argentinien für ein Jahr und ich konnte gar kein Spanisch, habe das aber sehr schnell gelernt, weil sonst keiner irgendwas anderes konnte und man dann halt sehr schnell reingeworfen wird. Und ich habe da sehr, sehr prägende Lektüre-Erfahrungen, nämlich, also ich habe ziemlich viel Jorge Luis Borges gelesen, der mir natürlich seither sehr, sehr viel sagt, aber vor allem auch eine hierzulande fast unbekannte Autorin, Victoria Ocampo, aus dem Kreise von Borges. Ihre Schwester Silvina Ocampo war auch mit dem Bioy Casares verheiratet. Das ist so dieser intellektuelle, auch oberklassige, sozusagen dieses Milieu um die Jahrhundertmitte in Buenos Aires, die so sehr Europa fokussiert sind. Also das ist so dieses Fast-Europa, was man in der neuen Welt hat. Und sie hat wahnsinnig schöne literarische Essays geschrieben über die alteuropäische Kultur. Und das habe ich mit 16, 17, das war so eine Einführung auch in Literatur und Kultur von Europa, obwohl ich sehr weit weg war.
Ich habe, um das nachzutragen, mit 18 genau dasselbe gemacht wie Maike Albart. Mein erstes englisches Buch war Ripley Underground von Patricia Highsmith. Ich weiß noch, wie ich dieses zerfledderte Exemplar in der Bahn nach Calais gelesen habe, um dann überzusetzen nach England. Aber es war kein guter Einstieg, weil es der zweite Band ist. Es ist ja keine wirkliche Serie, aber es fehlte so ein bisschen die Grundvoraussetzung und ich taperte mit dann auch den Worten, die ich nicht kannte, so ein bisschen da im Dunkeln.
Und man muss wissen, wer Dickie Greenleaf ist. Dass der umgebracht wurde, sonst macht das Ganze ja
sonst
gar keinen
macht das
Spaß
keinen Sinn.
Mehr.
Ja, es war ein bisschen mysteriös, jenseits des Mysteriösen, das im Text steckt.
Aber ja. Das ist ja auch ein Alter, wo man sich so ein bisschen durchkämpft, wenn man gar nicht davon ausgeht, dass man alles versteht, oder?
Das sowieso, ja. Gut, das ist jetzt sozusagen unsere Visitenkarte für unser kleines Spiel. Ich verlose nämlich jetzt die Reihenfolge dessen, wer als erster drankommt und schmeiße, wir haben wieder diese Losbällchen aus Papier und ich schmeiße zu und Maike kriegt einen und bitte einmal die Zahl nennen.
Ich bin die Nummer 2.
Aha.
Ich bin die 1.
Das ist gut, dann brauche ich nicht mehr aufmachen, dann bin ich die 3. Es geht also weiter mit unseren Lieblingsbüchern. Maike Albart hat die 1 gezogen. Welches Buch hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht eine Essaysammlung von Hans-Christoph Buch vom Bärenkult zum Stalinkult. Hans-Christoph Buch ist ja ein Schriftsteller, der sowohl Romane geschrieben hat und auch immer in diesem lateinamerikanischen Raum in Haiti sich bewegt hat, also da eine große Fähigkeit hat und sehr viele Kenntnisse und außerdem auch immer Essays verfasst hat. Und dies ist nun ein Essayband, der von bestimmten Figuren der Literaturgeschichte handelt, aber auch sehr viel von ihm selbst. Und die Initialzündung, deswegen passt es so gut zu den Dingen, die wir gerade schon besprochen haben, war, dass er bei Peter Zondi in der Vorlesung saß, hier ganz in der Nähe in Berlin bei den Komparatisten, und von Peter Zondi gehört hat, er habe jetzt Lukács Theorie des Romans schon zum 6. Mal gelesen und es immer noch nicht verstanden. Und da hat der junge Student, 1967 war das, Hans-Christoph Buch, gemerkt, es geht überhaupt nicht darum, etwas vollständig zu verstehen, sondern es ist ein Prozess der Annäherung. Also Erkenntnis gewinnt man, indem man sich abarbeitet an etwas. Und genau das passiert ja mit den großen Werken der Weltliteratur. Und er hat das da einfach sehr schön geschildert, dass ihn das so inspiriert hat, dass er dann einfach auch mit Lukács immer weitergemacht hat und der für ihn dann wieder ganz zentral wurde. Und es gibt also in diesem Band immer kleine Episoden auch aus seiner eigenen Lesebiografie
über die Jahre. Aber arbeiten wir uns, wenn wir jetzt Hans-Christoph Buch lesen, auch ab?
Ja, in gewisser Weise schon, aber auch das ist eine sehr vergnügliche Herausforderung. Das liegt einmal daran, dass er zum Beispiel immer wieder von diesen Episoden erzählt, von früher oder als junger Mann dann, wie er sehr nassforsch bei der Gruppe 47 vorsprach und sich überhaupt nicht um den Leser gekümmert hat und fand, man muss unbedingt unverständlich sein, oder wie er plötzlich Russisch lernte und zu einem Verführten wurde und auch gar nicht gemerkt hat, was da möglicherweise noch an Stalinismus drin steckte. Also er hat ein sehr breit gespanntes Panorama.
Der Stalinismus geht auf Lukács im Titel, was du erzählt hast.
Nein, das geht auf jemand anderen zurück. Und das ist schon eine sehr interessante Figur. Es gibt nämlich einen Linguisten, Wolfgang Steinitz. Das war auch der Doktorvater, der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin von Hans-Joachim Schädlich, dem Schriftsteller. Der hat ihm auch viel über diesen Steinitz erzählt. Und das ist wieder so ein Beispiel von einer ganz gebrochenen Gelehrtenbiografie. Das war nämlich ein Finno-Ugrist, der sich befasst hat mit den finnischen Epen. Dieser Kavella heißt es, glaube ich, oder Kavella. Kalevala von Sibelius, also schwierig, ich wusste es, hatte das schon mal gehört.
Kann nicht jeder.
Genau, das ist aber ein ganz wichtiges Epos, das wir eigentlich zumindest dem Namen nach kennen sollten. Es ist auch von Sibelius mal vertont, erst im 19. Jahrhundert aufgeschrieben und ist aber 3000 Jahre alt in etwa. Und an diesem Epos arbeiten sich verschiedene Figuren dieses Buches auch ab, aber eben auch dieser Steinitz, der aber gleichzeitig überzeugter Kommunist ist, in die Mühlen des Stalinismus gerät, eine Zelle aufbaut in Schweden, in Estland forscht und da sieht, wie der Fortschritt auch diese Nomadenvölker zerstört, dann wieder zurückkehrt nach Deutschland, nach Ostdeutschland und Akademiepräsident wird, aber dann wieder Probleme bekommt.
Es klingt so wie ein wahnsinniges Sammelsurium, auch so aus Erinnerungen eines gelehrten Lebens oder verschiedener gelehrter Leben. Also ist es tatsächlich so etwas, was einem dann auch wieder diese Nostalgie, für die ich ja sehr empfänglich bin, für so alteuropäisches Gelehrtentum nahe bringt? Ist es darum, dass es dir so gefällt?
Nein, ich glaube, mir gefällt es vor allem deswegen, weil es eine Annäherung ist eben an die Literatur und ein Versuch, über Literatur zu schreiben. Und er wählt da eine sehr ungewöhnliche Form, weil er nämlich oft in die Häute seiner Figuren schlüpft. Also er erzählt dann als ich Wolfgang Steinitz oder als ich Lönnrath, ein dänischer Forscher. Das ist ja ein Wagnis. Ja. Oder als ich der Sohn von Anna Segers. Und das hat aber was, weil man die ganze Zeit auch damit befasst ist, zu verstehen, wer jetzt spricht. Und er erzählt eben auf ungewöhnliche Weise von Goethe, von Tolstoi. Es gibt ein wunderbares Kapitel, Lob und Tadel der Pedanterie. Da kommt er zum Beispiel Uwe Jonsson auf die Spur, der an Goethe rumgemault hat, weil Goethe angeblich in den Wahlverwandtschaften es nicht begriffen hätte, seine nautischen Kenntnisse irgendwie anzuwenden oder die überhaupt auch nur zu fundieren. Denn da ertrinkt dieses Kind, das Ottilie ja, auf das sie achten soll, im See. Und es kann überhaupt nicht sein, weil das Boot Boot sich auf eine Weise dreht, wie es nicht möglich gewesen wäre. Und da sagt Buch eben, dass ihn das so unsympathisch macht, den Uwe Johnson, dass er so kleinkariert.
Das erinnert mich sofort an die brandaktuellen zeitgenössischen Debatten über die Ostbelletristik, wo jetzt beckmesserisch in die Belletristik ein Maßstab eingebracht wird. Das stimmt nicht, die Fakten sind falsch. Im Grunde gibt es das ja immer noch, diese Haltung.
Ja, ich glaube, aber diese Diskussion ist eine andere. Das, glaube ich, ist wirklich, hat noch andere Hintergründe, ein ganz anderes Thema. Hier geht es darum, dass die Wirklichkeit und das Faktengetreue nichts aussagt über die Größe von Literatur. Auch bei Kafka Amerika war es so, dass die Freiheitsstatue plötzlich ein Schwert trägt und nicht die Fackel, weil Kafka nie dort war. Ja. Also solche Dinge, die kommen hier vor und da sagt er, das hat aber nichts zu tun. Möglicherweise sind in Sachbüchern oder Krimis die Fakten genauer recherchiert, damit wie großartig oder auch wie kraftvoll Literatur sein kann. Und das, glaube ich, war so das Faszinosum für mich, dass es immer auch um das Geheimnis geht von großen literarischen Werken.
Ich finde das natürlich sehr sympathisch. Also wir sind dann schon fast bei Karl May. Ne?
Der war, wollte ich gerade sagen, das ist der Karl-May-Effekt.
Ja. Der Karl-May-Effekt. Wo man, also das kann natürlich auch übertrieben werden. Ich finde die Goethe-Geschichte lustig, weil es natürlich bei Goethe doch auch vom Selbstverständnis her einen bedeutenden Anteil Naturforschung gibt. Und da kann man vielleicht sozusagen rein vom Selbstverständnis her sich schon fragen, ob er diese physikalischen sozusagen Wasserbewegungen doch nicht besser hätte sich ausmalen können. Aber ich meine, das ist tatsächlich beckmesserisch. Aber ich finde es eine lustige Anekdote.
Ja. Wie fühlt es sich denn an, wenn du sagst, er schlüpft in die Häute der Menschen, die er da bespricht, wie fühlt es sich denn in der Haut eines mehrfach gewendeten Stalinisten an?
Da macht er sehr die Ambivalenz deutlich und auch die Schwäche. Also wie schwierig diese Gelehrtenexistenz ist in der Zeit und wie er sich anpassen muss und das auch eigentlich nicht klar ist, wofür jetzt diese Zellen wirklich gedient haben und was für Kompromisse man da machen muss. Man merkt, es ist eine Balance auf des Messers Schneide. Und es gab noch einen sehr interessanten Gedanken, der mich immer noch beschäftigt, seitdem ich das jetzt vor ein, zwei Tagen gelesen habe. Und zwar, ein Gewährsmann ist Viktor Schklowski, der große Formalist. Übrigens wurde dann Steinitz von Roman Jakobson, der ja wiederum ein Nachfolger ist. Also man merkt auch so diese Netzwerke, eigentlich gerettet, weil er unter dessen Schutz dann kam, dann konnte er sein Leben noch einigermaßen würdevoll beenden. Aber bei Viktor Schklowski ist ganz interessant der Gedanke, gerade weil wir heute so viel über kulturelle Aneignung sprechen, dass die großen Werke der Weltliteratur oft Parodien oder Travestien von Vorangegangenen sind. Also bei Werther schwingt mit Pamela von Richardson oder es gibt immer wieder so Remakes, Ulysses von James Joyce oder selbst Don Quixote. Also alles antwortet auf etwas Vorangegangenes und das Erzählen an sich findet immer statt in einem Geflecht aus bereits Erzähltem. Und das, finde ich, ist so ein wichtiger Gedanke, den wir uns wirklich vergegenwärtigen müssen, auch bei diesen Anfeindungen, die ja heute sehr in Mode sind, dass sich irgendjemand etwas gegriffen habe, auch eine erzählerische Form möglicherweise, dass man da eigentlich, denke ich, sehr gut dran anknüpfen kann und das auch beherzigen kann.
Ich bin erschlagen von so viel Bildung.
Genau, ich würde jetzt höchstens noch darauf hinweisen, dass wir dann schon fast wieder beim Thema KI sind, der ihrer Natur nach nur Dinge unter den Nagel schlägt. Aber gut, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
Maike, sagst du nochmal den Titel, Verlag, Autor?
Ja, es geht um eine Essaysammlung von Hans-Christoph Buch, vom Bärenkult zum Stalinkult. Der Bärenkult ist das, was in Finnland stattfindet. Arco Verlag Wuppertal, 200 Seiten, kosten 22 Euro.
Ich hätte bei Bärenkult doch eher Karl May vermutet.
Nein, der kommt nicht vor.
Platz 2 in der Verlosung hat Catherine Newmark gemacht. Catherine, was bringst du uns mit?
Das ist ein kleiner Essay, der bei mir noch so rumlag unter zu prüfende Dinge und den ich dann einfach mal so weggelesen habe und wild begeistert war, weil er wahnsinnig interessant ist. Das ist von Oliver Zimmer, einem Schweizer Historiker. Und der Essay heißt Prediger der Wahrheit, von der Reformation zur modernen Elitenherrschaft. Und er handelt, man höre und staune, tatsächlich von den Reformatoren und den Problemen, die sie geschaffen und dann auch gelöst haben und wie das bis heute auf uns nachwirkt. Und das ist ein Thema, was mich von Alters her in gewisser Weise immer beschäftigt. Mehrere historische Wurzeln vielleicht, weil mein erstes historisches Seminar an der Uni Zürich irgendwas mit Konfessionalisierung und Reformation zu tun hatte, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Damals hat man ja noch so studiert, dass man einfach so reingeworfen wurde in Themen ohne Einführung. Das ist das eine. Und das andere, ich bin ja gerade, was die Jetztzeit und so auch puritanische Motive in Diskursen und so weiter betrifft, immer wieder doch sehr interessiert an Leuten, die die Reformation gut kennen, das Reformationszeitalter, den Protestantismus daraus heraus, dann auch den Pietismus, diese Innerlichkeit, diese ganzen moralischen Vorlagen, die in gewisser Weise bis heute wirken. Und ich finde das immer wahnsinnig schön, wenn jemand sich nochmal so ein bisschen dezidiert damit beschäftigt.
Ist denn der Bogen, wäre der Bogen zu schlagen nach der Lektüre dieses Essays vom Reformation, Protestantismus zur Ökologiemoral?
Nein, er ist auch relativ diskret. Er sagt nicht, naja, also die Reformatoren, die mussten dann irgendwelche moralischen Pflöcke einschlagen und dann wurden alle ganz wild kalvinistisch und puritanisch und genauso sind wir auf Twitter heute auch. Kann man ja auch sagen, muss man aber nicht. Man kann das differenzierter angehen. Was er zeigt und wo er sehr diskrete Linien nur ins Heute zieht, aber es gibt sie, ist die Reformation ist halt erstmal dieser Paukenschlag, wo Luther dann sagt, es gilt nur die Schrift. Und diese große sozusagen Revolution von unten wird erstmal in einem sehr massenfähigen, populistischen Modus durchgezogen. Und dann, und das zeigt er so an Einzelbeispielen aus St. Gallen in der Schweiz, also was er wirklich untersucht hat, dann hat man plötzlich die Lage, dass im Gottesdienst Bauern aufstehen und dem Pfarrer widersprechen, weil sie haben es nämlich anders gelesen in der Bibel. Und dann hat man so eine Phase des Konfliktes, wo die Reformatoren, also auch Luther, und dann kommt der Bauernkrieg 1925 und die Bauern haben Forderungen ohne Ende, die sich gut auf Luther zurückziehen lassen. Und die merken, wir haben hier etwas entfesselt, nämlich ein Selberdenken. Also jeder darf jetzt die Bibel lesen. Die lesen jetzt alle die Bibel und haben ganz andere Meinungen dazu. Und dann kommt diese Einfassung und dann kommt dieses ganz große Projekt Konfessionalisierung mit den Visitatoren, wo man also jahrzehntelang die protestantischen Reformatoren über die Lande ziehen und versuchen, den Bauern beizubringen, wie sie richtig selber denken sollen.
Also es gibt dann einen Besserwisser auch in dem Fall. Ich musste jetzt denken an Max Weber und habe mich gefragt, ob es was damit zu tun hat, also auch mit der Ethik des Protestantismus, oder ist es mehr in diese Richtung, wie du sie jetzt gerade skizziert hast?
Also Max Weber spielt, glaube ich, immer so eine Randrolle. Aber ich glaube, der Punkt, den er interessant macht, ist, dass es die erste flächendeckende Ausbreitung dieser modernen Form der Epistokratie nennt er das. Also, dass man das Wissen oder so eine Basisdemokratisierung macht in Glaubensfragen und dann merkt, hups, das läuft uns aus dem Ruder und dann eine moralische Rahmung herstellen muss. Und das sind auch die diskreten Fäden, die sich bis heute ziehen lassen. Das zeigt er dann an Beispielen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, zum Beispiel Meinungsfreiheit und Zensurfreiheit, ganz wichtig für moderne Republiken und Demokratien. Und er sagt, auch da gibt es so eine Art von Rahmung, die zum Beispiel in früheren Zeiten, so im 19. frühes 20. Jahrhundert, ist es so etwas wie der Nationalstaat und später ist es die Menschheit an sich. Aber wir brauchen irgendeine moralische Einfassung, in der dieses Selberdenken, diese Meinungsfreiheit noch in akzeptabler Bandbreite verbleibt. Und ich glaube, dieses Motiv finde ich auch interessant, weil ich glaube, das ist gerade die Baustelle, an der wir im Moment so stark
Wollte ich gerade sagen, das ist, also ohne die Analogie überdehnen zu wollen, wir sind gerade in der frühreformatorischen Phase, die Pamphlete werden nur so wild gedruckt. Es gibt ja unfassbare Pamphlete aus dieser Zeit, was da unters Volk gebracht wurde. Und wir wissen jetzt historisch aus dieser Entwicklung, irgendwann kommt die Rahmung wahrscheinlich so oder so.
Genau, und ich denke, dass ganz viele dieser Diskussionen, die wir so wahrnehmen, als auch sehr so moralisch oder moralistisch, genau auch sozusagen Kämpfe um diese moralische Rahmung sind, um die Breite des Selberdenkens. Also wie viel darf ich mir selber anmaßen, über das Impfen zu verstehen oder über den Klimawandel, also auf die eine Seite, aber auch, also über, das muss man gar nicht im Rechtspopulismus nur verorten. Also wir haben ein wildes Selberdenken im Moment, eine wilde, offene Diskurslandschaft. Und überall sozusagen Versuche, das wieder einzuhegen und mit offenem Ausgang, würde ich im Moment sagen.
Also ich will diesen Aufsatz unbedingt lesen. Ich finde das hochinteressant. Und mir fällt dazu der Katholik Umberto Eco ein, der ja auch sehr viel nachgedacht hat über kommunikative Prozesse. Und der hat es, was vielleicht dann auch südeuropäischer ist, verglichen mit einem Markt eigentlich. Also dass es auch immer so ähnlich zugehen muss wie beim Teppichhändler, dass man Kompromisse aushandelt und sagt, ich gebe dir das und du zahlst mir das. Also dass so etwas auch dann stattfinden muss. Und es passt natürlich zu diesem Motiv der Reformation, dass da aber auch dann immer etwas Moralisches mit ins Spiel kommt. Also da finde ich ganz spannend, dass es von katholischer Seite dann eher um das Geld an sich geht oder die Waren und das so beschrieben wird. Und hier bei diesem Ansatz kommt etwas ganz anderes ins Spiel.
Und Oliver Zimmer sagt, das ist interessant, weil du jetzt den Katholizismus erwähnt, der sagt, dieses Modell dieser epistokratischen, also sozusagen Wissensherrschaft, das ist für die Moderne insgesamt kennzeichnend, weil wir quasi immer wieder Eliten haben, die das Gefühl haben, sie müssen den Basissockel des Wissens auf Grundlage dessen man dann sich frei entfalten darf, nochmal neu definieren und neu justieren. Und das scheint mir eine interessante Konsequenz aus diesem Reformationsschema zu sein. Also erste Phase wild populistisch und Massen, zweite Phase einfach nur der Kampf und die dritte Phase ist dann wieder die Einrahmung. Und wenn das ein Modell wäre, das könnte man, glaube ich, an sehr vielen Stellen und tatsächlich nicht nur in der Nachfolge von protestantischen Kulturen sehen.
Aber damals bis heute gab es ja noch die zweite Wahrheitsmacht, die hieß katholische Kirche. Die wusste genau, was wahr ist und was nicht wahr ist. Das heißt, es gab einen Gegenpol, an dem man sich gerieben hat, wenn man protestantisch gedacht hat.
Ja, und es gab ja auch die Gegenreformation.
Die Gegenreformation. Gibt es denn heute noch einen ernstzunehmenden, in unserem Chaos, einen ernstzunehmenden Gegenpol, an dem man sich reiben kann?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, aber ich glaube, dass wir sogar dazu neigen, die tatsächlich religiösen Gegenmodelle zu unseren modernen Wissenssystemen vollkommen zu unterschätzen und nicht mehr ernst zu nehmen und auch zu übersehen. Ja. Also zu übersehen, wo manche Konflikte oder Kriege tatsächlich religiöser Natur sind und nicht jetzt einfach nur...
Deren Wahrheitsanspruch wir gar nicht glauben können.
Sozusagen. Und wir uns auch gar nicht vorstellen können, dass jemand aus rein religiösen Motiven in den Krieg zieht. Also ich glaube, diese Gegenmacht, die existiert weiterhin.
Das ist jetzt ein schönes Schlusswort für dein Buch, das du mitgebracht hast. Du hast gesagt, ein kleiner Essay. Wie groß ist er denn?
Der Essay umfasst 102 Seiten und erschienen ist er im Claudius Verlag. Prediger der Wahrheit heißt er, von der Reformation zur modernen Elitenherrschaft von Oliver Zimmer und kostet 20 Euro.
Und jetzt sind wir natürlich neugierig, was Florian Felix Wey uns mitgebracht hat. Er hat die Nummer 3 gezogen. Also, was ziehst du jetzt aus der Tasche?
Wir sind seltsamerweise heute im Genre alle gleich. Ich habe auch etwas Essayistisches, allerdings etwas noch kleiner Essayistisches. Es handelt sich um Miniaturen und es geht um Salonkultur, aber eine ganz spezielle Salonkultur. Es geht um den Friseursalon.
Ah.
Und es handelt sich um sogenannte soziologische Feuilletons. Das ist eine Gattung, die Siegfried Krakauer in den 1920er Jahren erfunden hat, die leider dann so ein bisschen weggestorben ist. Es gab nochmal in den 90er Jahren in der Zeitschrift Merkur Rainer Paris, ein Soziologe, der ganz tolle dieser Miniaturen geschrieben hat. Die basieren immer auf einer Beobachtung im Alltagsleben und dann wendet der Autor oder die Autorin das soziologische Handwerkszeug darauf an, ohne groß zu theoretisieren, weil es soll ja eigentlich das lesbar sein, ein Feuilleton in einer Tageszeitung. Und die ich hier habe, die sind zum Teil sogar in einer Obdachlosenzeitung erschienen, in der Mitteldeutschen Zeitung in Halle. Und es ist eine ganz wahnsinnig interessante Autorin. Sie ist nämlich Professorin für Soziologie, heißt Barbara Theriot, hat eine Professur in Montreal, spricht perfekt Deutsch, weil sie hier in Deutschland studiert hat, Teil ihrer Studien absolviert hat. Und sie hat 2020 während Corona in Kanada sich gelangweilt und gesagt, ich mache mal was ganz anderes, ich lerne Haarschneiden. Und sie hat dann tatsächlich hier im Jahr 2022 erst in Erfurt, wo sie ein wissenschaftliches Stipendium hatte und dann als Stadtschreiberin in Halle in 5 verschiedenen oder 7 verschiedenen Friseursalons gearbeitet.
Das erinnert mich wahnsinnig an Katja Oskamp.
Genau.
Die hat ja was Vergleichbares gemacht, die Schriftstellerin, die Fußpflegerin geworden ist, Podologin,
genau.
Marzahn Mon Amour. Und daraus ist auch ein wunderbares Buch geworden, das ein großer Erfolg war. Es ist auch ins Ausland übersetzt. Ich habe gerade mit sehr vielen begeisterten italienischen Lesern gesprochen. Also es ist auch etwas Universelles, gerade dieses Alltagsleben genauer zu erkunden und dem soziologisch etwas abzulauschen oder eben auch literarisch. Wie macht sie das denn?
Sie macht das im Grunde wirklich als ganz klassisches Feuilleton. Es sind sehr kurze Texte, die eben, wie gesagt, fast alle schon vorher in Zeitungen erschienen sind. Selten mehr als 5.000, 7.000, 8.000 Zeichen. Und sie schreibt am Anfang, naja, ist schon ein bisschen schwierig, weil zu zum Haareschneiden muss man sich konzentrieren. Und zum Beobachten, zum Soziologischen muss man sich auch konzentrieren. Und es gibt dann da so ein paar Punkte, die, es ist chronologisch, glaube ich, geordnet, aber wenn man die Felder rauszieht, was sie beobachtet, dann sind es die Felder Geselligkeit, Kommunikation und Ostdeutschland. Und das soziologisch Interessante, da ist die Referenz dann Georg Simmel, ist die Geselligkeit. Also der Friseursalon ist sozusagen das Musterbeispiel der Geselligkeit und welche Regeln dann da gelten. Das sind zum Beispiel wirklich dann auch Kommunikationsregeln. Ich zum Beispiel bin ein totaler Muffel, ich gehöre da nicht hin, ich bin ein Exterritorialer. Sie nennt das dann so, ein exterritorialer Besucher, weil der normale Mensch geht in einen Friseursalon immer wieder. Mhm. Man kennt sich und man redet, was in der Nachbarschaft ist und so weiter. Und ich habe große Aversionen seit Kindesbeinen gegen den Friseurbesuch und ich gehe sozusagen immer in einen anderen. Ja, und dann setze ich mich hin und ich schweige. Das ist ein Todverbrechen. Mhm. Das geht gar nicht.
Da scheinst du auch wirklich das zentrale Erlebnis des Frisierens irgendwie zu verpassen, nämlich, dass es da um Kommunikation geht. Also es geht ja vielleicht auch noch darum, dass man gewisse Zeitschriften da vorrätig liegen, die man zu Hause jetzt nicht dringend hat. Das kann aber auch im Arztzimmer mal passieren. Aber es geht doch vor allem um diese kontinuierliche, gepflegte Beziehung. Es ist ja, gibt ja auch in vielen Filmen, mir fällt es gerade nicht ein, so ne, der Barbershop so als Zentrum eines Viertels und so. Also das leuchtet mir schon ein. Da ist ja auch eine große so Aura dran.
Der Barbershop kommt gleich. Der ist ja eine Spezifität, die völlig neu ist in Deutschland seit ein paar Jahren. Da war sie nämlich auch drin.
Ja. Bei den Barbiersalons habe ich, glaube ich, sogar eine Antwort. Weshalb die so aus dem Boden schießen. Es liegt ganz einfach an den Fußballerfrisuren und an bestimmten Filmen, die Furore machen, dann wollen alle genauso aussehen. Hat sie denn auch Elemente, die beschreiben, wie die Frisuren aussehen? Da gibt es ja auch immer Moden.
Das Erstaunliche ist, dass es nicht um Vielfalt geht. Es geht um Normalität. Aha. Das heißt, es gibt in den klassischen Damensalons 3, 5, 6 Frisuren, die werden immer gemacht und die Männer kommen und sagen genau so und so und so. Und bei den Barbieren ist es noch krasser und das ist das, was du jetzt beobachtet hast. Das ist jetzt Seiten auf Zero, Undercut und Skin Fades. Ja? Also das ist genau das, wo ich denke, das erinnert einen manchmal auch so an historisch nicht so ganz gelungene Zeiten in Deutschland, weil es diese unfassbar martialischen Männerfrisuren mit diesen geschorenen Köpfen.
Buzzcut.
Ja.
Ich bin noch neugierig auf die Kunden. Also erzählt sie etwas die Leute, die dorthin kommen und auch was da besprochen wird. Also Nachbarschaft hast du erwähnt, aber worum geht's noch? Ich bin auch natürlich Frequentateurin des immer selben Friseursalons und habe großen Austausch. Und finde das ganz zentral, weil man da sehr viel erfährt, was man sonst eben nicht erfahren würde, von den anderen Ladenbesitzern zum Beispiel.
Sie erzählt uns im Grunde, und das ist für uns sozusagen der doppelt fremde Blick, es ist eine kanadische Soziologin, die in Ostdeutschland mir als westdeutsch Sozialisierten etwas über die ostdeutsche Gesellschaft erzählt. Und zwar ohne Vorurteile, nur aufgrund von Beobachtungen. Und dann gibt es auch wieder so einen Themenstrang, der sich kontinuierlich durchzieht, der heißt Bodenständigkeit. Also dieses Leben zu beobachten, was ist für die Leute da wichtig? Und sie wird dann auf dem Kongress irgendwann mal von einem anderen Professor gefragt, wir machen gerade eine Untersuchung über das, was den Leuten wirklich wichtig ist. Haben Sie da eine Idee zu, Frau Professorin Theriot? Und sie sagt, wie aus der Pistole geschossen, Urlaub.
Da sagt er,
woher, wir machen jetzt da eine große Untersuchung, sagt der Professor, woher wissen Sie das denn schon? Und sagte, ja, ich arbeite in einem Friseursalon. Also Urlaub ist das zentrale Thema, Älterwerden ist das zentrale Thema und dann bilden sich so Mikrowelten, die zum Teil wirklich atemberaubend sind, also in einem Friseursalon in Halle, der in einer Ex-Wohnung ist im Erdgeschoss, wo hinten dran noch die alte Privatwohnung des Friseurs ist, bildet sich sozusagen eine Hinterzimmerkultur, in der man Kleidertausch macht, in der also Kundinnen abgelegte Kleider mitbringen und all solche Sachen. Und sie kriegt dann irgendwann da Zugang. Das ist dann die höhere Weihe in ein Wäldchen. Sie nennt das ein Wäldchen, also nicht Wald, sondern die Welt, das Wäldchen, das Kleine der Geselligkeit, zugelassen zu werden.
Und wie hat sie das so geschrieben? Hat es dieses Unterhaltsame, was jetzt aus dem, was du uns so vermittelst, deutlich geworden
ist? Es ist selbstironisch. Der Titel heißt Abenteuer einer linkshändigen Friseurin. Das wird bis auf den Schlusssatz nicht thematisiert, aber sie ist tatsächlich Linkshänderin. Es ist selbstironisch. Sie beschreibt auch sehr interessante Momente, die können wir als Journalisten nachvollziehen. Wenn ich als Interviewer keine Antwort erhalte, sondern jemand mir eine Gegenfrage stellt, bin ich völlig konsterniert, kann ich nicht mit umgehen. Genauso ist es, wenn plötzlich eine Kundin zur Friseuse sagt, Sie haben aber eine schöne Nase. Da werden die Rollen...
Um mich geht's hier nicht. Ne?
Ja, ja, genau. Die Rollenerwartungen werden völlig gebrochen. Und du merkst auch die Hilflosigkeit, weil die Rolle natürlich eine Stabilität dir verleiht. Also das ist toll beschrieben. Sie kann das auch wirklich gut. Sie kann auch diese kurze Form des Feuilletons mit auf den Punkt bringen und einer Selbstironie kann sie sehr gut.
Darf ich hier noch eine echte Frage loswerden? Weil ja. mein Eindruck von diesen Friseursalons war, dass das auch in gewisser Weise Psychoanalysepraxen sind oder auf jeden Fall sozusagen Beichtstühle, also diese Funktion haben. Und kommt das gar nicht vor?
Doch,
also
sie lehnt das vehement ab, weil es gibt auch einen Slogan von der Friseurinnung, wo heißt, sie brauchen keine Psychologen, gehen Sie zum Friseur, so sinngemäß. Und sie sagt, nein, weil das Entscheidende dieser Geselligkeit ist die Oberflächlichkeit. Man darf die Oberflächlichkeit nicht verlassen, deswegen wird nicht politisiert. Die Mitkolleginnen, die versiert sind, die biegen auch immer an den richtigen Stellen, wenn ein Gespräch anfängt, diese Oberflächlichkeit zu verlassen, biegen die ab und erzählen dann selbst auch von ihren Kindern, nennen aber nicht die Namen der Kinder, damit es nicht zu persönlich wird. Also man kann sagen, die Sozialpsychologie der Salons ist sicher sehr raffiniert.
Ja, und es scheint eine Schule der Diplomatie zu sein, wie du es beschreibst. Wobei ich mir denken könnte, dass das auch unterschiedlich ist. Es gibt sicherlich Friseursalons, wo auch heftiger politisiert wird.
Das beschreibt sie nur in einem Fall, aber in einem kanadischen.
Ah ja.
Also ich kann nur sagen, für mich war das eine wirkliche Entdeckung. Ich bin also durch Zufall drauf gestoßen. Ist auch ein ganz, ganz kleiner Verlag,
in dem das erschienen ist.
Das ist ein Buch von Barbara Theriot. Die schreibt sich T-H-E mit Accent R-I-A-U-L-T. Abenteuer einer linkshändigen Friseurin, erschienen in Edition Überland, Leipzig, 208 Seiten, kosten 16 Euro. Und beim Recherchieren habe ich gesehen, dass sie 2020 schon mal Miniaturen über die Ostdeutsche Gesellschaft veröffentlicht hat, unter dem sehr vielsagenden Titel Die Bodenständigen. Und die werde ich mir noch besorgen und lesen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie weniger gut sind.
Also eine große Empfehlung von Florian Felix Wey.
Heute reden wir über unsere ganz persönlichen Lieblingsbücher, die wir gerade entdeckt haben. Die folgende Entdeckung ist natürlich keine mehr. Wir begehen am Montag den Todestag von Franz Kafka, den 100. Gestorben ist er am 3. Juni 1924. In der Lesart gibt es natürlich dazu eine Sondersendung am Montag. Und zur Vorbereitung senden wir die ganze Woche über schon kleine Kafka-Entdeckungen und Einlassungen von bekannten Schriftstellerinnen und Schriftstellern.
Mein Kafka.
Das ging mir so unter die Haut, so ungeschützt auch.
Der hat wirklich faustdick hinter den Ohren.
Schriftstellerin und Autorin zum Jubiläum des Jahrhundertdichters.
Wie kann man mit so wenig Sätzen so viel anrichten?
Über den großen Säulenheiligen.
Mit den Beinen durch die Decke stoßen.
Über seine Geheimnisse.
Alles sehr, sehr merkwürdig.
Und Kafka Momente.
Kafka schreibt für uns alle, aber nicht allen bekommt er gleichermaßen gut.
Mein Kafka ist ziemlich markant, weil der Prozess in meinem elterlichen der Bibliothek stand, bei den Büchern, und ich die so rausgezogen habe, nicht ahnend, was das ist, und ein bisschen herumgelesen und dann doch sehr schnell reingekommen bin. Ich war da 14, also sehr, sehr jung, mitten in der Pubertät, und da schien es genau zu passen. Naja, ich habe gespürt, es war halt 80er Jahre, Salzburg, Österreich, eine Zeit, wo man vielleicht noch viel stärker diffuse Repressionsgefühl gesellschaftlich wahrgenommen hat. Ich muss aber sagen, dass es auch mich damals schon fasziniert hat, dieses merkwürdige System des Gerichts, das da so ausfasert und überall in Dachböden sich wiederfindet, diese Verschränkung von öffentlich und privat, die da plötzlich, das Gericht ist ja wie so eine Art Krake, das dann überall ist es dann, ja, und die Anwälte, die im zweiten Dachboden oben sitzen und gar nicht ihre Anwaltskammer renovieren dürfen und deswegen mit den Beinen durch die Decke stoßen, und man sieht dann quasi im Gerichtssaal die Beine der Anwälte, solche Kleinigkeiten, die haben mich fasziniert. Alles sehr, sehr merkwürdig, ja. Also dieses Gericht zum Beispiel, das ist die Justiz bei Kafka, das ist ja im Grunde skizziert wie in einer Wette, wie kann ich das Gericht so sehr entleeren, ja, so sehr ihm dauernd irgendein Prinzip wegnehmen, eine Grundlage wegnehmen und es dennoch sichtbar halten. Also es ist eine ganz interessante Arbeit, die zur Folge hat, dass ich das ständig suche, also ich bin ständig auf der Suche nach dem, was da fehlt. Also zum Beispiel, es gibt keine Anklageschrift, aber es gibt die Anklage, es gibt einen Richter, aber dann kommt nicht zu Wort. Es ist alles so eine Art Negation und dennoch ist es vollkommen mächtig und da. Und diese Arbeit der Lücken, das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Ich bin Katrin Rögler, ich bin Schriftstellerin und Dramatikerin und bin gerade dabei, über Kafka und die Justiz nachzudenken. Aber ich bin auch dabei, einen Theaterabend zu schreiben für das Theater an der Ruhr, wo es um Kafkas Geheimnisse geht, die ich aber absolut aus der Gegenwart herauslese. Also wir gehen ja mit gewissen Erwartungshaltungen durch den Alltag und nehmen für gegeben, was wir für gewöhnlich halten. Und Kafka zeigt uns, dass sich die Dinge plötzlich drehen können. Plötzlich wache ich auf und bin ein Käfer. Plötzlich sehe ich, dass überall Gerichtsorte sind, wo sich aber die betroffenen Personen gar nicht so danach verhalten. Plötzlich erlebe ich Willkür, wo mir Regeln versprochen werden. Das sind so ganz verschiedene Dinge, die bei Kafka andauernd auftauchen und die uns vielleicht mehr über unsere Gegenwart erzählen, als uns lieb ist.
Hat jemand ein Erlebnis mit Kafka aus grauer Vorzeit, Schulzeit, ein traumatisches oder beglückendes?
Ich muss mal kurz nachdenken, aber du hattest doch eines. Hast du das nicht kurz erwähnt im Vorgang unserer Sendung?
Ich habe die schlechteste Schulnote, die ich im Aufsatz je gekriegt habe, über einen Kafka-Text auf der Galerie. Den Aufsatz habe ich im Stil von Kafka geschrieben.
Das war natürlich auch wirklich sehr nassforsch.
Etwas größenwahnsinnig.
Das führte dazu, dass die Lehrerin mir das Wort höchst manieriert an den Rand schrieb und ich wusste noch nicht mal, was manieriert heißt.
Ja, ich habe auch eine Kafka-Erfahrung, aber eine sehr schöne. Und zwar ist es auch ein kurzer Text von Kafka, Die Sorge des Hausvaters. Da kommt ja ein Odra-Deck drin vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ist so ein Wesen, das wohnt auf dem Dachboden, ist eine Art Garnspule und das ist ein ganz einfacher Text in einer ganz einfachen Sprache und trotzdem ist er sehr schwer zu verstehen. Man begreift nicht so richtig, was es mit diesem Ding auf sich hat und für mich ist das so ein Beispiel dafür und damit schlage ich den Bogen zu Hans-Christoph Buch, was es mit der Schönheit von Literatur auf sich hat. Also, dass die eben auch kompliziert sein muss und dass es überhaupt nicht darum geht, etwas zu verstehen, sondern dass es ganz andere Quellen sind, aus denen sich unsere Begeisterung speist. Und Kafka ist einfach und kompliziert zugleich.
Das war die Lesart für heute. Ich bin Florian Felix Wey. Danke Maike Albart. Danke Catherine Newmark für diese sehr bildungssatte und trotzdem sehr unterhaltsame Sendung. Tschüss.
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 Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.